die Leute, der Kelch teilweise verschüttet wurde, manche waren unaufmerksam oder zittrige Hände gehabt haben und so weiter. Und dann auch aus hygienischen Gründen, dass eine ganze Gemeinde jetzt alle vom Gleichen heraustrinken. Es ist eine Zumutung für manche Leute, das zu tun. Und so weiter. Aus diesen praktischen Erwägungen, auch des gesunden Menschenverstandes, würde ich sagen, hat die Ostkirche und überhaupt die ganze Kirche schon in im Altertum eigentlich die sogenannte Kelchkommunion nicht für die Laien gegeben, aus diesen Gründen. Aber dennoch eine Form gehabt, damit die Gläubigen auch die Gestalt des Weines oder die Gestalt des Weines den Herrn empfangen, indem man einfach die heilige Hostie entweder eingetaucht hat, ein bisschen eingetaucht hat in den Kelch und dann in den Mund gelegt hat, weil es ist ja dann schon die Gestalt des Weines zu spüren gewesen. Oder wie im byzantinischen Ritus, dass der Priester mit einem Löffel, mit einem kleinen Löffel, auf dem ein Stück des geweihten Brotes war, den Menschen, den Gläubigen, die heilige Kommunion so mit dem Löffel gespendet hat, was heute noch in vielen Ostkirchen der Fall ist. Also entweder eintauchen oder mit dem Löffel, aber nicht die Darreichung des Kelches. Das war dann beschränkt mehr auf die Altardiener oder Diakone, Priester, aus diesen Gründen einfach. Ja. Und das ist nur ein kurzer Exkurs gewesen über diese Lehre des Konzils, dass unter beiden Gestalten in jeder der ganze Christus gegenwärtig ist. Weiter lehrt das Konzil über die Wesensverwandlung. Weil aber Christus, unser Erlöser, sagte, das, was er unter der Gestalt des Brotes darbrachte, sei wahrhaft sein Leib. Deshalb hat in der Kirche Gottes stets die Überzeugung geherrscht, dass dieses heilige Konzil erklärt es jetzt von Neuem, durch die Verwandlung des Brotes und Weines geschieht eine wahrhafte Verwandlung der ganzen Wesenheit des Brotes in die Wesenheit des Leibes Christi und der ganzen Wesenheit des Weines in die Wesenheit des Blutes Christi. Diese Wandlung wurde von der katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt, das Wesen. Wir haben ja, das ist vielleicht ein Ausdruck, der nicht so gebräuchlich ist und nicht so verständlich ist. Das ist, wie man sagt, ein philosophischer Ausdruck, aber es ist ein Ausdruck, der auch die Wahrheit zum Ausdruck bringt. Es gibt ja einiges, wir sagen ja oft, es ist wesentlich oder unwesentlich. Ja? Diesen Ausdruck kennen wir ja und gebrauchen das auch. Also Wesen, die Wesenheit ist es etwas, was uns zu etwas zu dem macht, was es ist. Und das, was nicht zur Wesenheit gehört, das kann auch fehlen. Wir sind ein Mensch und der Mensch ist wesenhaft, zur Wesenheit des Menschen gehört Leib und Seele zusammen. Das ist das Wesenheit des Menschen. Wenn wir nur Geist hätten, dann wären wir Engel. Wenn wir nur Leib haben, ohne Seele und ohne Vernunft, dann sind wir Tiere. Und so haben wir Leib und Seele und Geist eigentlich, die Vernunft. Und alles andere letztlich ist bei uns nicht zum Wesen an sich gehörend. Es gibt unwesentliche Dinge, die den Menschen, die nicht die Wesenheit des Menschen ausmachen. Dass einer klein ist oder groß im Wuchs, er bleibt Mensch. Die Hautfarbe ist, das ist unwesentlich. Die Haarfarbe, ist genauso ein Mensch und so weiter. Das sind die unwesentlichen Aspekte. Aber das Wesen bleibt. Jetzt nun einmal angewendet auf die Heilige Eucharistie, die Gestalt des Brotes, das Wesen, was das Brot ausmacht, ist nach der Wandlung nicht mehr da. Nur das Unwesentliche des Brotes, das ist der äußere Anblick. Es schaut noch aus wie Brot, also Gestalt nur. Aber das innere Wesen ist nicht mehr da, es ist kein Brot. Man kann nicht sagen, das ist ein Brot. Es ist der Leib Christi, die Wesenheit des Leibes Christi, der Wesenheit nach. Und deswegen ist in der Heiligen Hostie Christus wahrhaft gegenwärtig, nicht seine äußeren unwesentlichen Aspekte, wie zum Beispiel die Ausdehnung und so weiter seines Körpers, das gehört nicht zum Wesen. Aber er ist wirklich wesenhaft da, seiner Wesenheit nach, unter der Gestalt des Brotes, wie ein Schleier. Deswegen ist auch die Sprechweise, die heute manchmal verwendet wird, das heilige Brot, ist falsch. Es ist kein Brot nach der Wandlung. Es ist kein Brot. Es ist der Leib Christi. Es ist eine Wesensverwandlung stattgefunden. Das wäre falsch sozusagen. Weiter, aus dieser Wahrheit, der Wesensverwandlung, kommt der nächste Aspekt und fließt heraus, nämlich, dass man dem Heiligsten Sakrament eine göttliche Verehrung erweisen muss. Göttliche Verehrung. Der Heiligen Hostie erweisen muss. Es bleibt daher kein Platz mehr für einen Zweifel, ob alle Christgläubigen diesem Heiligen Sakrament bei der Verehrung gemäß dem in der katholischen Kirche stets gepflegten Brauch den Kult der Gottesverehrung erweisen. Und zwar so eine Verehrung, die allein dem wahren Gott geschuldet ist. Allein dem wahren Gott. Das heißt, wir müssen die heilige Hostie, die Kommunion, so behandeln, in so einem Kult, Verehrung äußerlich auch, zeigen, die nur Gott allein vorbehalten ist. Auch wie wir zur Kommunion herantreten, wie wir die Hostie behandeln und so weiter. Das ist eine Lehre aus dem Text des Konzils. Eine Verehrung, die nur Gott allein zukommt. Also dieses Sakrament ist nämlich deswegen nicht weniger anzubeten, weil es von Christus, dem Herrn, eingesetzt wurde, um genossen zu werden. Das heißt, es wurde eingesetzt, auch für uns zu nähren als Speise, aber deswegen heißt es nicht, dass wir sie nicht verehren müssen in einer göttlichen Verehrung. Wenn man sagt, ja, die Kommunion ist das Mahl, ja, das Moment des Mahles ist bei der Kommunionempfang, natürlich. Aber das heißt nicht, dass wir hier nur eine Speise empfangen. Wir empfangen hier Gott auch. Und bei diesem Empfang gebührt es, verlangt es, dass wir es mit göttlicher Verehrung, wie das Konzil sagt, die allein Gott zukommt, eine Verehrung. Das ist nach der Heiligen Schrift eigentlich das Knien, das sich hinknien, das haben sie alle Propheten, alle Heiligen, die Engel im Himmel, die Apostel bezeugt vor Christus, vor Gott, als ein äußerer Ausdruck der allein Gott zukommenden Verehrung. Ist allgemein, also sogar menschlich. Wenn wir nämlich glauben, dass eben jener Gott in diesem Sakrament gegenwärtig ist, von dem der ewige Vater sagt, als er ihn in den Erdkreis einführt, seinen Sohn, und anbeten sollen ihn alle Engel Gottes. Als der Vater uns seinen Sohn sandte, heißt es im Hebräerbrief 1,6, dann sagte Gott Vater seinen Sohn und sandte, anbeten sollen ihn, den Menschgewordenen, den Leib Christi, alle Engel. Warum auch nicht wir dann, wenn schon die Engel ihn anbeten sollen? Und in der Heiligen Schrift heißt dieses Wort anbeten, eigentlich im Griechischen, niederfallen, also niederfallen, proskynesis. Man könnte übersetzen auch, niederfallen sollen vor Christus, vor seinem Leib, alle Engel im Himmel. Und sie tun das. Sollten wir auch nicht niederfallen? Wir, die wir so sündig sind, wenn die Engel schon das tun. Und wenn Gott Vater den Engeln gebot, was sollen wir dann tun? Können wir uns erlauben, nicht niederzufallen? Eine Frage zur Gewissenserforschung. Und als Christus erschienen ist mit seinem Leib, mit seinem auferstandenen Leib in der Frühe des Ostermorgens, dann haben ihn die Frauen gesehen, wie sie wissen. Und was taten sie, diese Frauen? Sofort niedergefallen. Niedergefallen und sogar in seine Füße geküsst, also mit dem Kopf niedergefallen. Nicht nur niedergekniet, sondern niedergefallen, wenn man das liest genau, vor dem auferstandenen Herrn. Man könnte noch so viele Beispiele weiter sagen. Also wenn wir biblisch sein möchten, schon bibelfest, dann sollten wir eine bibelfeste, eucharistische Verehrung zeigen auch in unserem Verhalten, wie wir in der Kirche uns verhalten, bei der Heiligen Messe und beim Empfang der Heiligen Kommunion. Sehen Sie, wie unser Gebet und die Art des Betens, die Art der Liturgie, die Art und Weise sogar des Kommunionempfanges, wie das herausfließt, naturgemäß, aus der Wahrheit über den Leib Christi, über die Eucharistie. Es fließt heraus, naturgemäß. Es hängt damit zusammen. Es muss ihm entsprechen. Unser äußeres Verhalten, unser Glaube natürlich zuerst und dann unser äußeres Verhalten, ist alles eine Einheit, fließt heraus aus der Wahrheit des Glaubens, die wir annehmen. Und die Theologen haben das in diesen Grundsatz gekleidet, den Sie vielleicht schon gehört haben, lex orandi es lex credendi. Das heißt, die Art und Weise unseres Betens muss der Art und Weise unseres Glaubens entsprechen. Und diese Formen der Verehrung der Eucharistie sind in der Kirche immer entwickelt worden und bewahrt.